Liebe Gemeinde, ich grüße euch recht herzlich. Heute geht es um die goldene Mitte, wie ihr habt schon wahrscheinlich mitbekommen. Habt ihr schon so einen Ausdruck gehört? Wie? Ach so, danke schön. Davon habe ich ganze Zeit geträumt und jetzt habe ich vergessen. Ohne Maske geht natürlich mir lieber und besser. Was versteckt sich hinter diesem Ausdruck? Gibt sie überhaupt diese goldene Mitte? Und wenn ja, dann wo befindet sie sich? In zwischenmenschlichen Beziehungen ist das wahrscheinlich auch die beste Lösung. Wäre ohne Kompromisse gemeinsames Leben überhaupt noch möglich? Wenn ein Mittelweg nicht gefunden wird, dann trennen sich oft die Wege. Und wie sieht es im geistlichen Bereich aus, wo wir das Wort Kompromisse nicht so gerne hören? Deswegen Titel meiner Predigt heute lautet auch so: Die goldene Mitte in Christi Nachfolge. Gibt es da auch eine goldene Mitte? Wenn ja, hat dann jeder Nachfolger Recht auf eigene goldene Mitte? Oder sollte das eine für alle gültige goldene Mitte sein? Auf welchen Ebene sollen wir dann diese Mitte suchen? Goldene Mitte zwischen Nachfolger in horizontalen Ebene oder zwischen Nachfolger und Gott? In vertikaler Ebene. Wer darf damit entscheiden? Was passiert, wenn wir kein gemeinsames Nenner finden? Werden dann unsere Wege auch trennen? Wer mich schon ein bisschen kennt, der hat wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich immer eine Menge Fragen habe. Und da tauchen bei mir immer neue auf. Weit nicht auf alle Fragen muss ich eine Antwort finden. Oft sind das nur rhetorische Fragen. Aber diese Fragen helfen mir, Orientierung und Antworten auf lebenswichtige Fragen zu finden. Das ist meine persönliche Art, die Wahrheit herauszufinden. Und da bin ich fest überzeugt, dass wenn es wirklich die Wahrheit ist, dann wird sie alle Prüfungen und kritische Fragen überstehen. Deswegen, je mehr Fragen, desto besser. Diese Fragen werden niemals schon bestehenden Wahrheit widerlegen können. Und wenn ja, dann war es auch keine vollständige Wahrheit. Wozu ist das gut? Brauchen wir das? Wenn ich die Wahrheit herausfinden will, dann möchte ich schon sicher sein, dass das, was ich da für mich entdeckt habe, auch wirklich wahr ist. Bringt uns das nicht manchmal von unserem gewöhnlichen Lebensrhythmus ab? Wir haben doch schon festbestehende Rituale oder Redewendungen, die wir benutzen, ohne viel danach zu denken. Das gehört sich so. War schon immer so gewesen. Warum sollen wir da auch was ändern? Und erst wenn wir in eine peinliche Situation gelangen, dann merken wir erst, und das auch nicht immer, dass das, was wir gerade gesagt oder gemacht haben, passt nicht ganz zur jeweiligen Situation. Wie oft am Anfang Corona-Zeiten konnten wir schmunzeln, als der nächste Abschnitt des Gottesdienstes angekündigt war. Und jetzt, nach unseren Gewohnheiten, sammeln wir unsere Gaben. Obwohl wir sie nicht mehr wie gewöhnlich sammeln dürften. Da kann man schmunzeln, solange es nicht um etwas Wichtigeres geht. Ja, unsere Gewohnheiten haben manchmal sehr tiefe Wurzeln. Wir hören ab und zu, wie gesagt wird, schalte man dein Gehirn ein. Kann man es bewusst steuern? Wenn ja, dann wo befindet sich dieser Schalter? Schaltet sich nicht unser Gehirn manchmal auf Automodus um? Dafür reicht oft ein einziger Satz, Wort oder sogar Blick. Wie oft schaltet sich unser Gehirn ab, wenn wir nur eine bestimmte Person sehen? Was kann man schon von dieser hier Gutes hören? Und wir hören gar nicht zu, was gesagt wird. Was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Dieser Satz zeigt deutlich die damalige Einstellungen zu Jesus Person. Er kam ja gerade aus diesem Nazareth. Wer schon mal Ähnliches erlebt hat, der weiß, was das damit abfinden ist nicht so leicht. Aber wer das lernt, wird riesige Vorteile haben. Aber dafür muss erstmal unser eigenes Ich sterben. Ich erinnere mich an eine Situation aus der Geschichte, die in 1. Samuel 8. Kapitel beschrieben wird. Israeliten litten damals schon viele Jahre unter dem Joch der Philister. Samuel, der erstgeborene Sohn vom ehemaligen unfruchtbaren Anna, wuchs im Hause Priester Elia auf. Und da er für Gott geweiht war, diente Samuel lebenslang als Mittler zwischen Volk und Gott. Und das waren wieder mal von Gott gesegnete Zeiten für alle. Und gerade in Samuels Zeit konnten Israeliten wieder mal ein großes Wunder erleben. Durch Gottes Eingreifen sind die auf wunderbare Weise von Joch dem Philister befreit worden. Und das ist in 1. Samuel 7, 10 bis 11 beschrieben. Während Samuel noch opferte, rückten die Philister zum Kampf gegen Israel heran, aber Jahwe ließ es über den Philister so schrecklich donnern, dass sie in Panik gerieten und sich vom Israel geschlagen sahen. Die Männer Israels verfolgten und schlugen sie von Mizpah aus bis unterhalb von Betgal. Damit hat Gott ihnen eindeutigen Beweis gegeben, dass er setzt Könige ab und setzt auch Könige ein. So wird später Daniel es formulieren. Und solch ein außergewöhnliches Erlebnis sollte eigentlich im Gedächtnis länger hängen bleiben, oder? Es vergingen Jahre. Und so wie viel eben das Leben ist, ist auch Samuel alt geworden. Und anscheinend, so wie es auch heute nicht selten der Fall ist, war auch er so mit seinem Dienst für Gott und Menschen beschäftigt, dass dabei nicht genügend Zeit geblieben ist für eigene Familie und Kinder. So wie Elias haben auch Samuels Kinder einen anderen Weg angeschlagen. Negative Informationen über leidende Personen verbreiten sich wie Prärienfeuer. Die damalige theokratische Regierungsform schien am Zerfallen zu sein. Und Israeliten waren deswegen besorgt. Wie soll es weitergehen? Anscheinend haben sie gedacht, dass Gott verliert langsam die Kontrolle über die Situation. Und die Ältesten werden aktiv. 1. Samuel 8, 4 und 5. Da kamen Ältesten Israels bei Samuel in Rama zusammen und sie sagten zu ihm, du bist alt geworden und deine Söhne folgen nicht deinem Beispiel. Ich finde beispielhaft, dass sie statt gedankenlos auf Weiterleiten drücken, wie wir es oft machen, wenn wir negative Informationen über leitende Personen bekommen. Sie gehen zum Samuel. Und im Gegensatz zu vielen Kritikern schlagen sie auch eine Lösung vor. Leider haben sie diese Lösung bei Nachbarn abgeguckt, statt es beim Gott suchen. Und diese Lösung lautete: Setzt deshalb einen König über uns ein, damit er für Recht bei uns sorgt, wie es bei allen Völkern üblich ist. Obwohl Samuel gehörte zu ein paar wenigen erfolgreichsten und größten Führern des Volkes Gottes, er blieb weiterhin ein Mensch. Es hat ihm wehgetan. War sein Dienst umsonst gewesen? Haben Israeliten nichts dazu gelernt? Er fühlte sich vom Volk abgelehnt. Wie würdest du darauf reagieren? Bist du schon mal von jemandem abgelehnt worden? Ist dir das klar und deutlich auch ins Gesicht gesagt worden? Und was hast du dann dabei gedacht? Oder gefühlt? Was unternehmen normalerweise diejenigen, die Macht haben in so einer Lage? Die Gegenspieler oder so wie sie heute genannt werden, Querdenken, werden einfach aus dem Weg geräumt. Im Gegensatz zu Ältesten hat Samuel eine sehr beispielhafte Gewohnheit eingeeignet. Er legte das alles dem Gott vor. Das ist bemerkenswert, hier Gottes Reaktion darauf zu sehen. Weiter, Verse 7 und 9. Jahwe antwortet ihm: Hör auf alles, was sie dir sagen, denn dieses Volk lenkt nicht dich ab, sondern mich. Mit anderen Worten, nimm das nicht persönlich, es geht ja nicht um dich, sondern um mich. Ich soll nicht länger ihr König sein. Haben Sie dadurch den Samuel als Ihrer Führer abgelehnt? Wieso fühlt sich hier Samuel persönlich angegriffen? Auf ersten Blick scheint es so, ob Gott würde zu Samuel sagen: Was für Probleme hast du damit? Das ist doch nichts im Vergleich mit dem, wie ich von diesem Volk behandelt wurde. Wenn du in meine Schuhe stecken würdest. Aber auf zweiten Blick lese ich zwischen Zeilen: Samuel, ich verstehe dich sehr gut. Das zu hören, was du gehört hast, ist nicht so leicht. Besonders nach allem, was du für sie getan hast. Du hast dein ganzes Leben für sie eingesetzt und warst immer für sie da. Das alles habe ich, auch ich, durchgemacht und nicht nur einmal. Und ich lebe schon etwas länger als du. Weißt du, seit ich sie aus Ägypten geführt habe, haben sie es immer wieder aufs Neue gemacht. Immer wieder sind sie mir untreu geworden und haben anderen Göttern gedient. Und das ist bis heute so geblieben. Und was du geleistet hast, ist enorm. Ich werde noch eine Weile leben. Und ich werde dafür sorgen, dass du mehr als 100-fach belohnt wirst. Und solange du noch auf dieser Erde lebst, achte mehr darauf, dass unsere Wege immer parallel laufen. Du hast noch nicht alles erledigt. Mach bitte weiter. Ich schätze deine Treue sehr. Diese Aufgabe weitermachen hat jeder treue Nachfolger Gottes auch heute noch. Natürlich, am einfachsten ist sein Amt niederlegen. Ob Gottes Weg so aussieht. Und Gott gibt Samuel Einweisung, was er zu tun hat. Vers 9. Hör ruhig auf sie, aber warne sie auch mit aller Deutlichkeit und mach sie mit dem Rechten des Königs vertraut, und dann, der dann über sie herrschen wird. Welche Rechte bekommt eigentlich der König? Wir lesen ab 11. Vers, ich werde nur auszugsweise lesen. Er sagte, wenn ein König über euch herrscht, wird er folgende Rechte haben. Er wird eure Söhne in seinen Dienst holen. Eure Töchter wird er holen. Eure besten Felder, Weinberge und Olivenhaine wird er seinen Beamten geben. Auch eure Knechte und Mägde, eure besten jungen Männer und eure Esel wird er holen. Vom Ertrag eurer Kornfelder und Weinberge wird er den Zehnten fordern. Auch von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen. Und ihr alle werdet seine Sklave sein. Wenn ihr dann wegen eures Königs um Hilfe schreit, den ihr jetzt unbedingt haben wollt, wird euch Jahwe nicht antworten. Ist diese Warnung deutlich genug? Bei mir kommt es so an, dass beim König bleiben keine Wünsche offen. Alles wird auf Kosten von anderen erfüllt. Und ihr alle werdet seine Sklave sein. Wenn man so ein Resümee hört, wird man nicht normalerweise gleich nüchtern. Würdet ihr weiterhin wünschen, auf neue Regierungsform umsteigen? Statt Kinder Gottes, Sklaven des Königs. Das ist doch eine rosene Perspektive, oder? Und wie reagiert das Volk darauf? Aber das Volk wollte nicht auf Samuel hören. Nein, wir wollen einen König, riefen sie. Dann werden wir wie die anderen Völker sein. Unser König wird uns richten, er wird vor uns herziehen und uns in Krieg anführen. Haben Sie schon vergessen, wer Sie vom Philisterjoch befreit hat? Samuel hörte sich alles an, was das Volk ihm sagte, und trug es Jahwe vor. Und Jahwe sagte zu ihm, hör auf sie und setz einen König über sie ein. Dann schickte Samuel die Männer Israels wieder nach Hause. Könnt ihr das nachvollziehen? Stell dir vor, dass du lebst in Samuels Zeit und du gehörst zum ganz normalen Volk. Solche Perspektive spricht dich nicht an. Und du willst gar nicht, dass ob jetzt über Israel ein König, wie es beim Heiden üblich ist, regiert. Was dann? Gibt es da einen Mittelweg? Jahrhunderte später wiederholt sich die Geschichte. Lukas 19, 14. Diesen Mann wollen wir nicht als König über uns haben. Um welchen Mann geht es diesmal? Um den gleichen. Er wird zum zweiten Mal abgewählt Und es wird noch ernster. Diese brüllende Menge ist nicht mehr zu halten. Da ging ein Aufschrei durch die Menge. Weg mit ihm. Gib uns Barabbas frei. Sie schrien noch lauter ans Kreuz mit ihm. Lass ihn kreuzigen. Dieser einzige wahre Gott wird nicht nur als König abgewählt, sondern sogar zum Tode verurteilt. Versuch mal, du dich selbst in diese Geschehnisse zu versetzen. Du stehst vor der Wahl. Entweder Jesus oder Barabbas. Welche Aktion bietet sich noch an? Gibt es da goldene Mitte? Oh, wenn es nur eine vergangene Geschichte wäre. Wie sieht es mit uns heute aus? Was unterscheidet uns als Gemeinde Gottes von umliegenden Menschen und anderen Kirchen? Wird Gott nicht traurig, wenn auch wir wünschen, den anderen Menschen gleich sein? Gott weiß ja, welche schlimmen Folgen wird es hinter sich ziehen. Deswegen möchte er auch jeden von uns mit aller Deutlichkeit warnen. Und er hat es bereits gemacht. Die Bibel ist voll diesen Warnungen. Sie zeigt deutlich den Weg, den du und ich gehen sollten, wenn wir es ernst mit Gott meinen. Und dazu, ich meine zum Bibel, gibt es noch viele Schriften von Geisterweissagung. Wozu sind diese 9 Bänder Zeugnisse für die Gemeinde geschrieben worden? Habt ihr diese schon gesehen? Ich frage nicht, ob ihr sie gelesen habt. Ich habe die auch nicht alle gelesen. Ob wir schon gesehen. Unser ewiges Schicksal hängt von unserer Reaktion auf seine warnende Botschaft ab. Welchen Botschaften schenken wir mehr Achtung, denen vom König oder vom Gott? Antwort auf diese Frage kann uns helfen, herauszufinden, wo wir uns momentan befinden. Ich nehme als Illustration einen kleinen und auf ersten Blick harmlose Episode aus unserem Leben. Und ich beginne mit einer Frage. Werden nicht die weltlichen Beschlüsse, die vom König mit etwas Zeitverzögerung auch in kirchlichen Einrichtungen eingesetzt? Wie lange ist es her, als wir den Begriff oder Ausdruck Frauenquote erstes Mal gehört haben? Vielleicht benutzen kirchliche Einrichtungen heute diesen Begriff auch nicht, aber die Idee, die dahinter steckt, sehr wohl. Und was für Idee ist es? Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Mehr Frauen in leitende Positionen. Wie sieht es mit unseren Gemeinden aus? Ist diese Thematik nicht gerade jetzt auch bei uns aktuell? Kommt diese Idee vom Gott oder vom König? Schauen wir an, was dazu Wort Gottes zu sagen hat. Gottes Anweisungen zur Gemeindeleitung finden wir in Timotheus 1, 5 und 6. Vor allem sollst du nach meiner Anweisung in den einzelnen Städten Ältesten einsetzen. Älteste, das sind ordinierte Gemeindeleiter. Und wie lautet diese Anweisung? Vers 6. Ein Ältester muss unbescholten sein und eines Weibes Mann. Hat er Kinder, so müssen sie im Glauben stehen. Sie dürfen nicht den Ruf haben, dass sie ein liederliches Leben führen. Auch dürfen sie ihren Eltern nicht ungehorsam sein. Ist das hier nicht deutlich genug geschrieben? Bei Gemeindewahl wird es noch kaum vorgelesen. Und warum? Vielleicht, weil wir solche Männer heute noch kaum zu finden sind. Und außerdem, die Frauen in Gemeindeleitung sind schon längst Norm geworden. Sie haben es auch bewiesen, dass sie es nicht schlechter, sondern vielleicht noch besser als die Männer tun. Mag auch wahr sein. Hat nicht die moderne Denk- und Handlungsweise uns so weit gebracht, dass die Männer von heute verstecken sich so gerne hinter den Rücken von Frauen? Aus welchem Grund auch immer, aber keiner hat dagegen manifestiert, als die ersten Frauen in Gemeindeleitung kamen. Jetzt ist Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt zu gehen, Frauen als Prediger oder Pastorin einsetzen. Was oder wer spricht dagegen? Wo gibt es Wille, da gibt es auch einen Weg. So klingt es doch im Volksmund, oder? Und obwohl Generalkonferenz den Antrag auf Frauenordination abgelehnt hat, wird fleißig nach Auswegen gesucht. Wer Sucht erfindet, wie wäre es, wenn wir es Einsegnung nennen statt Ordination? Und wer kann uns verbieten, die Frauen einsegnen? Wir ordinieren ja nicht. Dann ist doch auch kein Verstoß gegen Beschlüsse von Generalkonferenz. Wenn das nicht goldener Mittelweg ist, gedacht, gemacht, und damit die Frauen sich nicht diskriminiert fühlen, werden wir auch die Männer nicht mehr ordinieren, sondern einsegnen. Ist doch ein kluger Schachzug, oder? Und so entstand neue Urkunde zum Einsegnen. Und weil es nicht so ganz den weltweiten Richtlinien der Siebenten-Tags-Adventisten entspricht, kommt in neu entworfener Urkunde zum Einsegnen folgende Ergänzung dazu. Dass die am Datum durchgeführte Einsegnung und Sendung über, steht Namen drin, zum vollmächtigen Dienst als Prediger ist der weltweit in den Siebenten-Tags-Adventisten üblichen Ordination gleichwertig. Interessant. Sobald die entsprechende aktuelle Beschlusslage des Norddeutschen Verbandes ihm mit dem Weltfeld ist, wird das mit einer weiteren Urkunde nachvollzogen. Das ist ja klug alles gemacht. Originalurkunde kann ich hier leider, ich meine komplette, ja, zeigen, weil ich kein grünes Licht dazu bekommen habe. Ich habe gesagt, auf keinen Fall. Ja. Momentan im Norddeutschen Verband ist auch das schon Geschichte. Und jetzt wird schon weitere Urkunde über Ordination weitergeleitet. Sieht nicht so schön aus, aber das ist original. Allerdings, nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Ob diese Handlungsweise jetzt mit Weltbild im Einklang ist? Eine Frage. Spielt es noch eine Rolle? Vielleicht möchten wir lieber im Einklang mit umgebenden Völkern sein. Können wir wohl nicht unsere eigene Suppe kochen? Na, selbstverständlich. Gott zwingt niemanden, seinen Weg zu gehen. Und wir im deutschsprachigen Raum haben da auch schon eigene Erfahrungen gesammelt. Wer erinnert sich noch heute an heißen Debatten vor 30 Jahren? Damals ging es um Mitgliedschaft bei Arbeitskreis Christliche Kirchen, ACK, so abgekürzt. Im Einklang mit Weltbild war es allerdings nicht und ist immer noch nicht, aber funktioniert schon ein paar Jahrzehnte. Wer dachte schon, dass sowas wie Gastmitglied geben kann? Da muss man doch erfinderisch sein, wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will. Wenn das nicht goldene Mittelweg ist, was denn sonst? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie bei Gemeindenwahlen in unserer Gemeinde der leitende Bruder von Vorabstimmung statt übliche Frage, wer ist dafür, fragte, wer wünscht den vorgeschlagenen Geschwister Gottes Segen? Sagt mal, bedeutet das das Gleiche? Gottes Segen zu wünschen bedeutet nicht unbedingt auch in gleiche Richtung zu gehen, gleiche Ansichten zu haben oder teilen oder unterstützen. Hat uns nicht Jesus selbst geboten, sogar diejenigen, die uns verfluchen, zu segnen? Lukas 6, 28. Sagt mir, wodurch wird die betroffene Person zu einem Amt qualifiziert? Spielt die entscheidendste Rolle, wie wir es nennen, Einsegnung oder Ordination? Oder gibt es dafür bestimmte Voraussetzungen oder Kriterien, die zuerst zu beachten sind? Apostel Paulus schreibt in Galater 3, 28, ich lese Neue Genfer Übersetzung, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Hat vielleicht gerade Apostel Paulus mit dieser seiner Aussage die moderne Gentleman-Bewegung ins Leben gerufen? Auf keinen Fall. Er erklärt es auch gleich im nächsten Satz. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Oder so wie es in Neue Bibel heute hört sich. Denn durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zu einem geworden. Oder in Hoffnung für alle. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Die Frauen sind mit Männern in Gottes Augen gleichwertig. Aber derselbe Apostel Paulus macht einen Unterschied, wenn es um Gemeindeälteste geht. Da schreibt er eindeutig, und ich lese es in Hoffnung für alle. Vor allem sollst du in den einzelnen Städten geeignete Männer als Leiter der Gemeinden einsetzen, wie ich es dir ja aufgetragen habe. Es müssen wer sein? Wer kann das laut lesen? Versteht ihr? Es müssen Männer sein. Besteht da Notwendigkeit in jahrelangen Diskussionen, um das zu begreifen? Weshalb tun wir das? dürfen wir überhaupt diese klaren Anweisungen Gottes zu erweitern? Wenn ja, dann aus welchen Beweggründen? Möchten wir auch, dass auch bei uns ist alles so, bei uns alles so abläuft, wie es bei anderen Völkern üblich ist? Oder weil es so vom König gewollt ist? Die Frauenquote ist doch gesetzlich geregelt und vorgeschrieben. Und wir sollten doch den Obrigkeit untertan sein, oder? Dürfen wir überhaupt biblische Vorschriften verändern? Wenn ja, dann wer hat uns dafür bevollmächtigt? Warum die Männer? Können das wohl nicht genauso, wenn nicht noch besser die Frauen tun? Mag sein. Aber fragt mir nicht, warum hat Gott dazu andere Vorstellungen? Und da stecken wir in einem Dilemma. Welchen Weg sollen wir jetzt gehen? Wem sollen wir jetzt mehr gehorchen? Meine Lieben, die Geschichte wird sich wiederholen, werden wir sie vergessen. Und die Geschichte berichtet uns, aber das Volk wollte nicht auf Samuel hören. Welche Autorität stand damals hinter dem Samuel? Welche Autoritäten haben wir? Und wer und wie sollen wir uns heute Entscheidungen treffen? Wessen Wort ist Autorität für uns heute oder sollte sein? Ein Zitat aus Geist der Weissagung. Es würde mir gezeigt, dass keines Menschen Urteil dem eines anderen unterworfen werden soll. Wenn aber das Urteil der Generalkonferenz, welches Gottes höchste Autorität auf Erden ist, ausgeübt wird, dann muss private Unabhängigkeit und persönliche Urteil aufgegeben werden und sich dieser Autorität unterwerfen. Kann ich basierend auf diese Zitate zum Entschluss kommen, dass Generalkonferenz ist heute Stimme Gottes für seine Gemeinde? Gehe ich nicht dazu weit? Die Generalkonferenz unterstützt Frauenordination nicht. Noch nicht. Und ich hoffe, dass Generalkonferenz auch weiterhin unter Gottes Führung bleibt. Sonst auch wir werden mit Rechten des Königs uns befassen müssen. Apostel geht noch weiter. Und noch die gleichen Kriterien sogar bei Diakonen. 1. Timotheus 3,12. Die Diakonen sollen Männer einer Frau sein, ihren Kindern und eigenen Häusern wohl vorstehend. Und die 7 ersten Diakonen waren wer? Die waren Männer. Das könnt ihr in Apostelgeschichte 6, 3, 5, 6 nachlesen. So wählten, lieber Brüder aus eurer Mitte 7 Männer. Und weiter erläutert Apostel Paulus die Voraussetzungen, die diese Männer erfüllen sollen, bevor sie in ihrem Amt eingeführt werden. Männer vom guten Ruf, die voll Geist und Wahrheit sind. Damit wir sie für diese Dienstleistung bestellen, dieser Vorschlag fand allgemeinen Beifall und die Gemeinde wählte, und da sind alle Namen aufgelistet, und diese Männer stellte man vor die Apostel, die ihnen mit Gebet die Hände auflegten. Diese Hände auflegten wird heute Ordination genannt. Wenn wir hier ein Parallel zum Dienst in irdischen Heiligtum sehen, dann könnten wir vielleicht die Diakonen mit Leviten vergleichen. Und heutige Pastoren oder Prediger, womit vergleichen wir diese? Für mich gibt es da nur eine Parallele: Priester. Kann mir jemand wenigstens eine Bibelstelle zeigen, wo eine Frau als Priester eingesetzt war? Als Richterin oder Prophetin schon, aber diesen verrichteten keinen Dienst im Heiligtum. Und das ist ein riesiger Unterschied, weil damit wird argumentiert. Helene White ist ja auch eine Frau. Ihr wisst ja, dass unbefugter Zutritt ins Heiligtum war mit Tode bestraft. Steht ihr? Wie ernst war das? Und wie locker nehmen wir manchmal manche Sachen. Im heidnischen Tempeldienst dagegen ist es ganz normal. Da gehörten die Frauen dazu. Und wo gibt es goldene Mitte? Welchen Beispiel möchten wir folgen? Gottes Einordnung oder die vom Kaiser? Momentan hat diese Bewegung auch Süddeutschland erreicht. Antrag auf einheitliche Segnungspraxis für Männer und Frauen ist gestellt worden. Am 4. Juni 2021 ist Landessammlung Adventisten in Bayern geplant. Und vielleicht, damit es nicht so ins Auge fällt, wird auch vollumfängliche Segnungsordination aller Eingestellten im geistlichen Dienst vorgeschlagen. Weiß nicht, was darunter zu verstehen ist, vielleicht auch Sabbatschulleiter und solche. Aber so steht auf Agenda für 4. Juli. Und das steht vor uns. Da bin ich gespannt, wann kommt das nächste Antrag auf einheitliche Ordination von Männern und Frauen in Bayern. Hätte nicht gedacht, dass ich das alles noch erleben werde. Bitte seht mir nicht als Feind von Frauen an. Ich bin kein Feind von Frauen. Ja? Ohne Frauen geht gar nichts. Aber jeder muss eigene Stellen Platz einnehmen, in Gemeinde auch, ja, und damit wir von Gott gesegnet werden. Auf uns kommen sehr interessante, wenn auch turbulente Zeiten, und Corona-bedingten Begrenzungen zeigen uns deutlich die Rechte des Königs. Da haben wir einiges dazu gelernt, ja, und wie schnell das alles ändern kann. Was wir daraus machen, hängt schon von uns ab. Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Und wessen Rechte verteidige ich persönlich? Jesus, Mensch gewordene Gott, sagte mal in Matthäus 12, 30, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das ist mein Ausgangstext praktisch wahr, ja? Wenn diese Worte aus Munde jemandem anderen kämen, dann konnte man sagen, was für Blödsinn redest du da? Warum sollte ich gleich gegen dich sein, wenn ich nicht mit dir bin? Da gibt es bestimmt auch eine neutrale Position, sogenannte goldene Mitte. Aber Worte Jesu sind knallhart. Da gibt es keinen Weg dazwischen, nicht mal hölzerne, geschweige von goldene. Im Echt? Dieser Satz klingt immer noch in meinen Ohren, aber diesmal in Neue Bibel heute. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Ich persönlich möchte mit Jesus sammeln. Und du? Kann ich das auch als einzelne Person tun? Schauen wir mal in Jeremia 3,14 rein. Kehret um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht Jehova. Denn ich habe mit euch vermählt. Und ich werde euch nehmen. Einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht und euch nach Zion bringen. Und da wollen wir ja hin, oder? Lese ich hier richtig? Einen aus einer Stadt? Und wenn in diesem Stadt zwei Adventgemeinden sind, was dann? Meine Lieben, wir werden nicht als Gemeinde erlöst. Da beginne ich langsam zu begreifen, warum sollte Samuel den Volk mit aller Deutlichkeit warnen. Israeliten wussten oft besser als Gott, wo es lang geht und landeten dann im Sackgasse. Und in solche Situationen sendete er durch treue Diener seine rettende Botschaft. Noahs Arche konnte man kaum mit 5-Sterne-Hotel vergleichen, oder? Aber den Umständen entsprechend würde ich sogar 10 Sterne geben. Auf dem Dach vom Arche Luft war bestimmt besser als innen drin. Aber wie hoch war die Überlebensmöglichkeit da oben? Heute hören wir ab und zu Stimmen, dass Gemeinde ist abgefallen. Und um für die Ewigkeit gerettet zu werden, muss man dann diese verlassen. Es mag sein, dass in Gemeinde Gottes stinkt gewaltig. Vielleicht noch stärker als im Arche. Aber gibt es da noch eine andere Überlebensmöglichkeit außer Arche? Versiegelung für die Ewigkeit wird in Jerusalem stattfinden. So steht in Jesekiel 9,4. Was ist Gemeinde Gottes in Gottes Augen? Ein Zitat aus Geisterweissagung. Die Gemeinde ist Gottes feste Burg, sein Ort der Zuflucht, inmitten einer ausführlichen, aufrührerischen Welt. Im Jahrhunderten der Verfolgung, des Kampfes und der Dunkelheit hat Gott seine Gemeinde erhalten. Kein Schaden fiel auf sie, ohne dass Gott nicht Vorsorge getroffen hatte. Keine widerstrebende Macht erhob sich gegen Gottes Gemeinde, mit der Herr nicht gerechnet hatte. Alles traf so ein, wie er es vorher gesagt hatte. Er hat seine Gemeinde nicht verlassen, sondern alles, was geschehen würde, durch das prophetische Wort angekündigt. Was immer sein Gott, sein Geist dem Propheten vorauszusagen ergab, erfüllte sich auch. Laden wir außerstehenden Menschen in diese Arche ein? Oder vielleicht werfen wir diejenigen, die aussehen anders als König es vorgegeben hat, heraus. Im Bergpredigt sagte Jesus, Matthäus 7, 13, 14, tretet ein durch das enge Tor, denn weit und breit ist der Weg, der in Verderben führt. Und viele wählen diesen Weg. Wie eng dagegen ist das Tor und wie schmal der Weg, der in das Leben führt. Und wie wenige sind es, die ihn finden. Einer aus einer Stadt? Ist das nicht schrecklich? Möchte Jesus damit sagen, dass es nur 2 Möglichkeiten gibt? Ein Weg führt ins Verderben und der andere in das Leben. Wir lesen noch ein paar Texte, und versuchen da den dritten goldenen Weg zu entdecken. Probiert jeder. Ja? Texte werden angeblendet. Ob wir finden diesen goldenen Weg hier. 5. Mose 30, 19. Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch, Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und der Fluch. Lukas 11, 35. Sieh nur zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Dämmerung ist auch möglich, ja? Jakobus 3, 11. Sprudelt dann die Quelle aus einer Mündung, süß und bitter. Matthäus 5, 37. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was aber mehr ist als dieses, ist aus dem Bösen. Ihr kennt das schöne deutsche Wort, jein, ja? Aber einen Text, wo alle drei Möglichkeiten erwähnt sind, habe ich trotzdem entdeckt. Und ihr wisst wahrscheinlich, wo dieser Text steht auch. Offenbarung 3, 15, 18 und 16. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Was denkt ihr? Welche von drei zeigt hier den Mittelzustand? Kalt, warm oder lau? Höre ich nichts. Natürlich lau. Ist dieser Zustand bestrebenswert? Kann man es als goldenen Mittelweg bezeichnen? Ein Mittelweg zwischen den Breiten und Schmalen. Und wohin führt er hin? Die Perspektive, ausgespeit zu sein, spricht mich persönlich nicht besonders an. Gibt es goldenen Mittelweg in Jesu Nachfolge? In meiner Bibel konnte ich das nicht entdecken. Lasst mir wissen, wenn euch es gelingt. Johannes 14, 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hier ist der einzige Weg dargestellt, welcher ins himmlische Reich führt. Und dies zu wissen, ist Gold wert. Der goldene Mittelweg ist nichts anderes als verlockende Falle Satans. Warum möchten wir so sehr, dass die Idee mit goldener Mitte wahr wäre? Warum möchten wir Jesu folgen, aber auf sichere Entfernung? Wieso statt klaren Weg aufzuzeigen, verkündigen wir Toleranz? Toleranz ist meiner Erachtens mit goldenem Mittelweg gleichzusetzen. Meine Lieben, egal was uns vorgegaukelt wird, die Wahrheit gibt es eben nur einmal. Und es wird Zeitpunkt kommen, wenn du deine so liebgewonnene goldene Mitte verlassen müsstest. Ich habe schon oft gehört, ich bin mittendrin, meine goldene Mitte. Du kannst dich nicht ewig hinter der Rücken der anderen verstecken. Der große Kampf geht weiter. Und in diesem Kampf gibt es kein neutrales Territorium. Jesus' Aussage aus Matthäus 12, 30 ist deutlich genug. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Geist der Weissagung unterstützt diese Gedanke. Es ist unmöglich, eine neutrale Position einzunehmen. Ist das klar? Jeder, wer nicht eindeutig auf Seite Jesu positioniert, der wird automatisch auf Seite der Gegenspieler Gottes sein. Das dürfen wir nicht vergessen. Manchmal denke ich, wie einfach war es damals bei ersten Christen. Um zu Tode verurteilt zu werden, hat ausgereicht, an Jesus zu glauben. Oder und heilige Schriften zu besitzen. Die zwei Sachen haben gleich eindeutig gezeigt, wo du bist, wo du dich befindest. Wer würde schon ein Christsein vortäuschen wollen, beim durchschnittlichen Lebenserwartung damaligen Christen von 2 bis 3 Jahren? Kein Qual der Wahl. Nur 2 Möglichkeiten. Bist du auf Seite Jesus oder nicht? Heute ist viel, viel, viel komplizierter geworden. Wer der Jesus vorspielt, wenn ich so sagen kann, darf, er kann ja auch sagen, ich bin der Weg. Ja? Der kommt ja wie Gott selber. Also, ich komme zum Schluss. Noch ein Zitat vom Geist Weissagung und dann ist bin ich fertig. Habt Vertrauen in Gott. So turbulent die Zeiten auch sein mögen. Wenn Sie auf Jesus schauen, der Autor und der Vollender Ihres Glaubens ist, werden Sie in ihm vollkommen sein. Bleibt auf der alten Pfaden, egal wer Sie verlässt, seid verwurzelt. Etabliert und aufgebaut im heiligsten Glauben, einem lebendigen Brief, der von allen Menschen erkennbar und lesbar ist. Lieber Gott, bitte helfe uns, das Richtige zu tun. Das ist mein Gebet. Amen.